this place is theirs, and any moment's alright. As they dance without longing, float into all sides. Traffic's on hold. Pace becoming void. No holding on. Abundance in each and follow the steps beyond time. And shine at the stoplight, spinning children in the sunny fire. I'm joining in, this is my magic eye. Diving sparkles melting gently every little pride. The loop has discharged me from time.
Wir haben eben ein Gespräch mit der neuen Kulturlotsin von Erfurt gehört, Lena Kuhn. Sie ist ja nur vorübergehend Kulturlotsin. Theresa Krömer wird ja zurückkehren. Es geht hier um eine Elternzeitvertretung. Aber wir haben auch rausgehört in dem Gespräch, dass Lena Kuhn im Erfurter Norden lebt. Ein Gebiet, was in den letzten Jahren sich total positiv entwickelt hat. Und dass das so ist, das liegt an verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel den Club Frau Korte, an dem Stadtschloss, an dem AJZ, was da beheimatet ist, am Ilvers, aber auch in jüngerer Zeit am Schamprowski. Eigentlich ein Ort für Graffiti-Begeisterte, ein Laden, der aber auch ein kleines Kino beinhaltet, und inzwischen ist es ein sozialer Treffpunkt auch geworden, ein soziokultureller Treffpunkt. Und es gab jetzt im September vom Schamprowski mit initiiert eine Open-Air-Kinoreihe, die sich genau zur Aufgabe gemacht hat, verschiedene Orte im Erfurter Norden den Menschen nahezubringen in Form von Filmen. Und bei der Auftaktveranstaltung, da wurde Nosferatu aus dem Jahr 1922 gezeigt, also ein Stummfilm. Und ich war mal vor Ort und habe mich da mal so ein bisschen umgehorcht und habe die Leute auch mal gefragt, wie lebt sich so im Erfurter Norden? Aber natürlich ging es auch um den Film Nosferatu.
War das hier oben drüber? Ja, bestimmt, ne?
Geräusch kennen wahrscheinlich viele, das ist das Geräusch einer Bahnschranke. Denn ich stehe hier im Erfurter Norden direkt an Zuggleisen und Straßenbahngleisen unter einer Brücke. Und zwar ist genau die Brücke, die, wer die Straßenbahnlinie 5 kennt, wenn man die Stadt auswärts fährt Richtung Zoopark, die Brücke ist das, kurz vor der Haltestelle Grubenstraße. Und darunter, da findet heute ein besonderer Filmabend statt. Es wird nämlich gezeigt Nosferatu, Symphonie des Grauens in Live-Musikbegleitung des Schlagzeugers Krishan und des DJs Legia. Und die ersten haben sich hier schon eingefunden. Ich laufe hier mal ein bisschen um. Kennt ihr den Film, Nosferatu?
Ich habe den teilweise bei YouTube schon mal vorgeguckt, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Und ich kenne den Film jetzt noch nicht so in ganzer Länge. Aber ich bin mal gespannt, wie das Zusammenspiel sein wird aus der Musik und dem Stummfilm. Ja. Also da bin ich sehr neugierig, deswegen bin ich hier. Ja.
Wie vertraut seid ihr mit dem Erfurter? Seid ihr oft hier oder ist es wirklich so, ihr fahrt jetzt bewusst mal hierher?
Und dass das Frau Korte ist, wusste ich gar nicht. Bin hier auch immer nur vorbeigefahren, wohne aber woanders und finde das eigentlich ganz cool.
Tatsächlich bewusst hierher. Die Location hier, Frau Korte, das ist neu für mich und ja, sieht so ansprechend aus hier. Also gibt auch Popcorn, wunderbar.
Hey, wie geil ist Popcorn?
Ich habe heute Morgen eine Instruktion bekommen. Es ist mit Rapsöl und dann Zucker und dann, genau, wartet man, bis es selbstständig rauspoppt. Also relativ einfach. So hast du dir das gedacht, ja?
So habe ich mir das gedacht.
Ihr habt das ja schon ein paar Mal jetzt aufgeführt. Wie waren bisher so Reaktionen? Also wie ist das für euch gewesen?
Äußerst positiv. Durch die Bank weg. Weil es ein sehr moderner Sound ist, den vorwiegend der DJ Legere da entwickelt hat. Ich habe mich dann quasi mit meinen Beats einfach nur draufgesetzt. Und ja, es ist ein Film von 1922 mit ganz modernen Klängen.
Du hast vorgelegt, habe ich das richtig verstanden? Also du hast den Sound gemacht und dann kommt dann Krishan dazu und verfeinert das dann. Ich weiß nicht, wie das der richtige Ausdruck ist. Also wie läuft das?
Naja, die Arbeitsweise ist tatsächlich so gewesen, dass ich mich erstmal zu Hause in meinem Studio damit beschäftigt habe, habe so Skizzen und Zeug entwickelt, habe dann eine grobe Struktur erstmal reingebracht, dann habe ich das Krishan geschickt. Und er, weil er ja in Dresden wohnt und arbeitet, ich in Jena. Und deswegen, er hat dann so auf die Stücke Beats entwickelt. Und dann haben wir uns getroffen zu proben und haben das dann verfeinert, wo passt was, wie und aufeinander abgestimmt. So, ja.
Ist das das Reizvolle am Stummfilm, dass das so offen ist? Also, dass man da so viel experimentieren kann?
Also, ich finde auf jeden Fall schon. Also, weil wir im Vorfeld auch bei den anderen Sachen, die wir gemacht haben, da eigentlich nie diesen Originalscore mit einbeziehen. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mir die Filme vorher nicht mit dem Originalscore angucke. Wir benutzen da auch keine Elemente, weil ich denke, also unsere Arbeitsweise ist so, dass wir dann selber irgendwie lieber dazu einen Score entwickeln und dann passt das von daher. Und das, ja, finde ich schon.
Hallo, Radio Frei. Ich wollte nur einmal kurz durch die Reihen gehen und nur mal zufällig fragen, wie ihr von der Veranstaltung gehört habt. Also warum ihr hier seid quasi.
Einen Flyer gesehen. Ein Poster. Irgendwo da vorne in der Straße.
Habt ihr den Film schon mal irgendwie gesehen, irgendwie von dem gehört? Irgendwelche Informationen euch noch beschafft?
Tausendmal. Das ist
sogar mit Tätowierungen verewigt.
Ja, Kino der Weimarer Republik ist für mich eigentlich das Beste.
Was macht für dich, also wenn du sagst 20er Jahre Kino Weimarer Republik, speziell Nosferatu aus? Also so ein bisschen, wo du sagen würdest, Mensch, das sticht schon immer noch heraus und funktioniert auch heute noch?
Ja, die visuelle Ästhetik auf jeden Fall. Also es gibt ja wenig Filme, die so ikonische Licht- und Schatteneffekte haben. Da hat Robert Wiene mit Caligari natürlich die Vorarbeit geleistet. Und der Film, also gerade auch durch den Hauptdarsteller Max Schreck, ist einfach ikonisch geworden, weil er so viel Bildgewalt hatte, dass es sich halt auch in eine Zeit übersetzt, wo wir ganz andere Sehgewohnheiten haben und mit dieser Art von Film eigentlich sonst nicht mehr klarkommen können. Deswegen ist er auch so populär geblieben.
ich habe das zufällig gesehen heute in der Magdeburger Allee. Da stand mal ein Gehwegaufsteller, heute Open-Air-Kino hier. Und ja, ich lasse mich überraschen. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Ich weiß nur, dass es ein Stummfilm ist mit Musikuntermalung. Ich lasse mich überraschen.
Ich habe es auch zufällig gesehen auf der Magdeburger, nicht mal am Schambrowski selber das Plakat, sondern an einem anderen Laden. Und mir ist direkt Nosferatu aufgefallen, weil ich Bock hatte, den schon seit einer Weile mal zu schauen. Und ich dachte tatsächlich bis heute Morgen, dass es die Neuverfilmung ist. Und habe dann erst nochmal richtig geschaut und war dann aber jetzt nicht enttäuscht, sondern den alten wollte ich auch gerne mal sehen.
Es geht ja auch darum, also einmal Filme zu zeigen, aber es ist ja eine vierteilige Open-Air-Reihe an verschiedenen Orten im Erfurter Norden. Wie ist dein Bezug zum Erfurter Norden? Lebst du hier oder also wie nimmst du den Norden so wahr?
Ich wohne auch in der Nähe vom Ilverskofener Platz, jetzt knapp einem Jahr. Und ich kenne auch die Probleme und die Geschichten, die es seit mehreren Jahren hier gibt. Ich finde, es hat sich eher ein bisschen beruhigt in letzter Zeit. Aber ich finde es cool, was der Schambrowski hier macht und wie sich auch viele andere Initiativen hier im Norden zusammenschließen und dann irgendwie hier auch rauszugehen und was quasi auf der Straße zu machen, Open Air, finde ich auch sehr cool. Das braucht es auch hier und es ist eine coole Location hier.
Also ich bin großer Horrorfilm-Fan und habe den Film noch nie gesehen und das, denke mal, wird eine außergewöhnliche Vorstellung.
Ja, ich bin hier, weil ich das auf der Seite vom Schambrowski gesehen habe und da habe ich gedacht, ey, Freitagabend kann ja richtig schön werden. Habe gedacht, ich komme mal vorbei.
Wie vertraut seid ihr mit dem Erfurter Norden?
Also wir wohnen in der Nähe, deswegen sind wir eigentlich relativ oft in der Nähe, haben auch eine Band zusammen, wo wir oft hier gespielt haben, von da, wir fühlen uns hier eigentlich ganz wohl.
Ja, genau. Also ich bin erst frisch in den Norden gezogen, aber habe mich mittlerweile schon ganz gut zurechtgefunden durch die ganzen Veranstaltungen. Und ich hoffe, das wird auch besser.
Ich hoffe, ihr könnt es alle hören. Ja, kann ich. Mein Name ist Robert Schabowski. Wir machen jetzt 3 Jahre Kino in der Magdeburger Allee 90. Schön, dass ihr da seid, weil Kino liegt vom Publikum. Darum danke auch.
Ich habe es mir hier gemütlich gemacht im Studio A und blicke entspannt auf die Johannesstraße. Seit Anfang des Jahres sind wir ja hier beheimatet in der Johannesstraße 156. Und das ist das Schöne, das kann man schon nach wenigen Monaten sagen, das ist und bleibt ein Ort hier radiofrei, in dem sich verschiedene Menschen begegnen. Menschen auch aus ganz verschiedenen Generationen. Wir haben ja auch eine Jugendredaktion und wir machen immer wieder Projekte auch mit Schülerinnen und Schülern von verschiedenen Schulen, die sich dann hier treffen und zum Beispiel Hörspiele produzieren. Genau das ist im September passiert. Da war nämlich die Klasse 6b der Gemeinschaftsschule in Urbich hier zu Gast und hat ein Radioprojekt gemacht. Und zwar haben sie ein Hörspiel eben initiiert und da geht es um eine verlassene Fabrik. Und wir hören mal hinein, wie das dann am Ende klingt.
An einem kalten Herbstabend gehen Paul, der als Ängstlicher in der Gruppe gilt, mit Linus, dem Mutigen, und Lia, die sehr technisch begabt ist, im Wald spazieren.
Habt ihr das gehört? Ach komm, Paul, sei mal nicht so ein Schisser.
Du hast ja recht. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen ruhiger werden.
Plötzlich klimperte es vom Berg und viele Steine fielen auf den Weg. Die Kinder schauten nach oben und sahen, dass die Steinlawine auf sie zuraste.
Schnell, kommt mit! Rennt um euer Leben!
In der Panik schreit Linus.
Hilfe, ich habe Angst! Halt die Klappe und renn!
Und packte ihm am Kragen.
Leute, guckt mal da, da ist ein Gebäude. Rennt da schnell hin.
Ja, das ist eine gute Idee.
Sie rannten zum Gebäude und knallten die Tür zu.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.
Warte, ich versuche, die Tür zu öffnen.
Linus probiert mit allen Mitteln, die Tür zu öffnen. Aber sie ging einfach nicht auf.
Es ist ganz schön dunkel hier.
Ja, warte, ich suche einen Lichtschalter.
Linus guckte sich in der ganzen Halle nach einem Lichtschalter um.
Leute, ich habe einen gefunden! Gut!
Ey Leute, lass mal die Halle erkundigen. Leute, kommt, wir suchen einen Schlafplatz.
Guck mal da, da sind Löschdecken. Darauf können wir uns ein Bett bauen.
Sie legten sich schlafen, aber plötzlich ging das Licht an und die Maschinen fingen an zu laufen.
Was ist das für eine komische Musik?
Wartet, ich guck mal, was da draußen los ist. Leute, die ganze Fabrik läuft.
Oh nein, das ist gar nicht gut.
Paul, steh du auch mal auf.
Ja, aber was sollen wir jetzt machen?
Leute, hört ihr dieses Knistern auch?
Ja, das ist echt ein komisches Geräusch.
Seht ihr diese Puppen auch?
Ja, die sind echt komisch, aber warum bewegen die sich?
Wir müssen hier so schnell wie möglich raus.
Da oben ist ein Fenster, lass uns schnell hin.
Sie liefen zum Fenster, öffneten es und sprangen. Sie landeten auf Schotter.
Ja!
Das war die verlassene Spielzeugfabrik.
Von Arne als Linus.
Von Lennart als Paul.
Von Lea als Lia.
Und ich bin Hannes und ich war der Erzähler.
Soweit ein Hörspiel, welches entstanden ist hier bei Radio Frei in einer Partnerschaft mit der Klasse 6b der Gemeinschaftsschule in Urbich. Es ging um eine verlassene Spielzeugfabrik.
träum ich? Sag mal, hab ich mir das nur ausgedacht, um zu sehen, wo ich lande, wenn mein heißes Luftschloss plötzlich einkracht. Ich glaub, ich falle, ich falle, ich falle, da führt kein Weg dran vorbei. Ich falle, ich falle, ich falle, runter kommen sie alle. Lass die Wolken ziehen, lass die Wolken ziehen, lass die Wolken ziehen, lass die Wolken ziehen, lass die Wolken springen aufs Trampolin. Aus der weichen Wolkenschicht, rein ins Blaue, ab ins Licht. Sag mir wo, wo bin ich gelandet? Oben segeln Kids umher, unten droht die Luftabwehr. Sag mir wo, wo bin ich gelandet? Ich glaub, ich falle, ich falle, ich falle. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaub, ich falle, ich falle, ich falle. Runter kommen sie alle. Lass die Wolken ziehen. Lass die Wolken ziehen. Lass die Wolken ziehen. Lass die Wolken ziehen, lass die Wolken spring aufs Trampolin. Lass die Wolken ziehen,
lass die Wolken ziehen,
lass die Wolken
ziehen,
lass die Wolken spring aufs Trampolin.
Ich habe es eben schon gesagt, hier bei Radio Frei kommen Menschen verschiedener Generationen zusammen. Eben haben wir einen Beitrag gehört von sehr jungen Menschen, von Schülerinnen und Schülern der Klasse 6b der Gemeinschaftsschule in Urbich. Aber es kommen auch ältere Leute hierher, mittelalte Leute, die sich aber auch mit vergangenen Zeiten beschäftigen. Denn das lohnt sich. Und hier geht es nicht um vergangene Zeiten, die ganz weit zurückliegen, sondern Dinge, wo wir denken, mein Gott, das war doch eben noch meine Jugend. Und das gilt es genauer zu beleuchten. Denn Radio Frei ist auch immer ein bisschen Chronist, zum Beispiel der Stadt Erfurt. Und um mal ganz konkret zu werden, Kollege Andreas Kubitzer beschäftigt sich für die Stadt Erfurt mit einem Projekt, da geht es um Clubkultur, Techno-Clubkultur. Und da kann man sich so richtig schön einarbeiten, weil man sich natürlich fragt, wie war das in den 90ern, wenn man so als Anfangspunkt den Mauerfall setzt, die friedliche Revolution 1989, kann man sagen, es gab hier auf einmal ganz viele Möglichkeiten, Freiflächen, Häuser, die nicht genutzt wurden, wo man sagen konnte, ich mach mal eben schnell eine Party. Damals brauchte es noch keinen Kulturlotsen oder keine Kulturlotsin. Es gab einfach noch nicht so wirklich Regelungen und da ist viel passiert. Und viele Techno-Clubs aus der Zeit sind aber auch wieder verschwunden. Und mit dieser Frage hat sich überhaupt erstmal Andreas Kubitzer auseinandergesetzt. A, was gab es hier überhaupt kurzzeitig für Clubs? Wer waren die Menschen dahinter? Er hat auch Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt und er war vor allen Dingen hier zu Gast und hat mir erstmal beschrieben, wie überhaupt er da rangegangen ist bei den Quellen. Er brauchte nicht nur Zeitzeugen, sondern er brauchte vielleicht auch Zeitungen und Veranstaltungsmagazine.
Ich bin ja 79 geboren. Ich habe die 90er aktiv eigentlich nur in der zweiten Hälfte miterlebt. Für die ersten 5 Jahre war ich noch zu jung. Ne? Und da fehlen mir dann auch teilweise die Bezüge und die persönlichen Erfahrungen und Kontakte. Und das dann rauszukriegen, dass quasi wieder der kennt jenen und dann ne, setzt sich da so ein Bild zusammen und ich weiß immer noch nicht, wie vollständig das ist.
Also kann man ja auch mal sagen, willst du auch jetzt uns nutzen, um zu sagen, ey, wenn jemand zuhört, kann sich bei dir noch melden? Also
genau, ja, ja, das wäre sozusagen, das kommen wir ja am Ende nochmal.
Kommen wir am Ende dann, genau.
Was sozusagen noch.
Was du noch brauchst,
wo noch Lücken sind.
Genau. Wir können ja mal sagen, was du jetzt alles, also da kam man deswegen drauf, du hast, nehmen wir mal die Takt, ne, als wichtige Quelle. Und das, da höre ich erstmal ganz genau hin, weil man erstmal denkt, okay, wo kann man überhaupt einsehen? Und da hast du ja schon gesagt, Domplatzbibliothek, das ist ja eigentlich toll, dass sie wirklich ab den 90ern, ab einem bestimmten Jahrgang noch alle Taktausgaben, das ist einmal im Monat erschienen, also 12 Ausgaben im Jahr, dass sie die erstmal archiviert haben. Das ist ja erstmal die erste Überraschung, das ist eine positive Überraschung gewesen wahrscheinlich.
Ja, ich hatte nämlich gedacht, das wäre im Stadtarchiv. Im Stadtarchiv findet man nur Tageszeitung und die Takt war tatsächlich in der Bibliothek vorrätig. Die muss man sich bestellen, vorbestellen. Die lagert in irgendeinem Magazin irgendwo in Nord. Das müssen die dann holen und dann kriegt man da so Kartons und blättert sich das durch und geht auf eine abenteuerliche Zeitreise zurück
in die 90er. Ich wollte gerade sagen, die wird wahrscheinlich so gegangen sein, dass du dann nicht nur über die Techno-Szene die Dinge durchgelesen hast, sondern gedacht hast, mein Gott, Wolf Biermann war ja auch in der Rotplombe mal und sowas.
Ja, also, ja, ja, alles Mögliche. Also übers Radio steht auch viel drin. Modern Talk gegen Dieter Bohlen war mal im Eurocenter und alles sowas. Ne?
Ach, interessant. Ja. Ja, ja. Also Eurocenter am Nordstrand, da fängst du ja mal schon an. Ne? Man muss ja immer dann manchmal erklären, wo was ist. Aber genau, man kann sich, und du hast auch gesagt, ne, man verliest sich auch so, was so Werbung angeht, ne? Dass dann plötzlich für Handys kam irgendwann auf, das hat man in den Anzeigen dann gesehen, das hat jetzt nichts mit deinem Thema zu tun, aber das ist ja so ein typisches Ding, wo man sagt, ach interessant, damals gab es ja noch Nokia und so, also ja, jetzt war die so Marke genannt, aber das war
Ericsson,
ja so.
Ericsson-Handys und Pager wurden mal verlost.
Also Pager muss man sagen, das hatten ursprünglich Ärzte, das war im Grunde nur das wie so ein Fiepsteil, ne? Was fiepst, so nach dem Motto, ruf mal bitte zurück und es war quasi wie so ein Vorläufer vom Handy.
Genau, und das
für
war
bestimmte Berufsgruppen.
Das war damals einfach Cutting-Edge-Technologie, dass man sich irgendwie verabreden konnte oder kleine Informationen. Also es ging ja meistens um Rückruf, ne? Und so ein Ding Ende der 90er war verlosenswert. Da kann man heute eigentlich nur noch fassungslos dastehen. Oder was auch interessant war zu nachzuvollziehen, wie das Internet Einzug gehalten hat. Ne? Also da gab es ja auch immer diese wie so Kontaktanzeigen oder Verkaufe oder Suche. Und das lief alles über Chiffre. Also man hat dann wie so eine Nummer, wie so eine Autonummer gehabt dafür, dass man da irgendwie reagieren konnte und dann wussten die, wie das zuzuordnen ist.
Und irgendwann wurde eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich
angegeben. Irgendwann gab es E-Mail-Adressen mit saublöden Namen, die sich die Leute ausgedacht haben.
Also das alleine, das ist ja total spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir bleiben jetzt mal gedanklich noch bei der Takt, bevor wir auf die anderen Quellen auch nochmal eingehen. Du hast dann dir in der Domplatzbibliothek oder hast du sie mitgenommen nach Hause, dann, das muss man ja auch zeitlich erstmal alles aufnehmen können, wahrscheinlich immer so 3 Jahrgänge, 3 Jahre Takt so am Stück durchgelesen und hast dann dir notiert, wo finde ich Hinweise auf Orte mit Elektromusik?
Ich habe es ganz anders, also ich habe das schon so gemacht, dass ich mir diese Jahrgänge immer genommen habe. Ich habe meistens so, je nach Jahrgang, war die auch unterschiedlich dick, habe ich so 1 bis 2 in der Stunde.
Hast du genommen, ja. Ja. Und alles gut. Es ist ja gerade nur ein kleines Geräusch von apropos, wir haben jetzt Handys, das merkt man. Das wäre in den 90ern nicht passiert, so eine Situation, dass hier vibriert irgendwo.
Im Hintergrund ist mein Computer angegangen, deshalb läuft hier unkontrolliert irgendeine Musik ab.
Ah, das ist okay. Wir werden dann musikalisch dann übrigens auch noch ein bisschen reinhören.
Genau,
Takt war das Stichwort.
Und dann habe ich das durchgeblättert und mir Sachen einfach fotografiert, weil zum Durchlesen bleibt die Zeit gar nicht. Ne? Gerade weil du sagst, da stolpert man über dieses und jenes und auch Sachen, die überhaupt nicht zum Thema gehören und denkt sich, da könntest du jetzt allein mit einer Zeitung 10 Minuten oder eine halbe Stunde sitzen. Ich habe es so gemacht, ich habe mir alles, was mich irgendwie im weitesten Sinne interessiert hat, fotografiert. Und das sind jetzt so dicke Papierstapel, die schon nach Themen geordnet sind, wo es sozusagen um einzelne Orte geht. Also hier haben wir zum Beispiel alles, was Eurocenter ist. Das ist Berichterstattung über sozusagen, was da passiert und Werbeanzeigen.
Ja, muss er aber sagen, genau, also Euroset hatte verschiedene Namen. Hier ist schon Spot, heißt es wahrscheinlich dann schon. Ja, genau, 2003 hieß es dann schon Spot. Der Spot-Kracher im November, ja, und dann hat man eben hier Werbung gemacht für, das war jetzt aber, wieso war ich da nicht da? Das ist ja nicht mehr direkt Elektro-Beginner, sehe ich jetzt hier, ne? Also Blast Action Heroes war damals gerade draußen, das Album. Und die sind dann im Spot am Nordstrand aufgetreten. Ja? Genau. Also du hast im Grunde geguckt, also nach Orten hast du sortiert. Ich guck mal, was du hier noch hast.
Sortiert, genau, das ist jetzt Club 1, da gibt es relativ wenig, weil der
Wo ist denn Club 1 gewesen?
Das ist hinten an der Steigerstraße, das ist späte 90er oder Nuller.
Der Sockenschutz quasi, also hinten bei der Flora für die älteren Erfurter.
Ja, also okay, am besten dokumentiert, was jetzt in so Veranstaltungszeitungen erschienen ist, ist tatsächlich das Zentrum. Da ist sozusagen der Stapel relativ dick, da gibt es viele redaktionelle Artikel, aber das Zentrum hat auch immer große Anzeigen geschaltet. Die hatten dann hier immer auf so einer einzelnen Seite so eine ganze Seite voll.
Und genau, sehr raffiniert gemacht, das, also Elektro Night und das C von Elektro war natürlich dann wieder so eingearbeitet, dass es das C auch vom Zentrum ist, also als Logo grafisch ganz interessant, das muss man so mal ein bisschen beschreiben. Und das ist jetzt in dem Fall von welchem Jahr? Von 2002, ja? Also genau. Ja, April 2002. Also da, also kann man schon, also die Orte waren sozusagen, die galt es erstmal rauszukriegen und bei der Takt muss man ja auch sagen, das habe ich mich gefragt, das sind ja schon etablierte Clubs gewesen. Wie war denn das, wenn in den 90ern Partys einfach einmalig, zweimalig an irgendeinem verbotenen Ort stattgefunden haben? Das wird ja nicht unbedingt in der Takt gestanden haben, da fängt es ja schon an.
Genau, oder? Das ist sozusagen die Schwierigkeit zu gucken, wo fand was statt, was jetzt die frühen 90er anbetrifft, weil da gab es weder Takt noch diese T-Mac, die kam ja auch erst 95 und gibt so die Zeit, ich glaube vor 91, 92 lief gar nicht so viel. Also die ersten Flyer, die ich gekriegt habe, zu Gesicht gekriegt habe, die sind so ab 92.
Total interessant. Also hier Join the Trip, Mirko S, das ist
Mirko Sauer,
ja.
Genau. Urgestein der Erfurter Techno- und DJ-Szene.
93 mit DJ, Mini-DJ Fori, wie auch immer die dann alle hießen, Nähe Talstraße Erfurt, aha.
Das ist in so einem Jugendclub gewesen, so ein Anbau von so einer Schulturnhalle oder Schule, gibt's nicht mehr. Also das war wohl nur so ein aus Holz irgendwas. Der Puck, ja, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, das ist übergegangen in Domizil.
Ja, ja.
Aber es gab, wie man hier sieht, das ist jetzt ganz schön klein hier ausgedruckt, im Eurocenter tatsächlich im Keller auch Techno-Partys.
Deswegen der Basement Club.
Club hieß das, ja, okay. Ja. Und es gab tausend Sachen. Es gab das Kühlhaus.
Das war in der Stotternheimer Straße.
Genau, meines Wissens, ist auch schlecht dokumentiert, weil das eben noch vor dieser Zeit war, wo alles in irgendwelchen Veranstaltungszeitung gestanden hat. Ja, im AOZ gingen Sachen, die Leute haben natürlich auch überall unter freiem Himmel oder sonst wo illegal und selbstorganisierte spontane Partys gemacht, die natürlich auch nicht dokumentiert sind.
Das ist da die Schwierigkeit. Und da kommen vielleicht die Zeitzeugen und Zeitzeugen ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob du da, also eine, also mal, wir haben jetzt eine Richtung der Quellenrecherche aufgemacht, das war sozusagen das, damals ja vor allen Dingen gedruckt, mit Internet war ja nichts, haben wir ja schon festgestellt, also deswegen Takt sehr wichtig, T-Mac sehr wichtig, das war sozusagen der eine Strang, der andere Strang wichtig, Zeitzeugen und Zeitzeugen. Hast du da noch genau von diesen Partys erfahren, die eben nicht irgendwo veröffentlicht waren?
Genau, da kommen wir eigentlich zu dem, was mit am besten dokumentiert ist durch die Zeitzeugen und weil ich da auch die meisten persönlichen Kontakte habe in die Szene, und zwar der Ackerhof. Sagt ihr das was?
Na, ich vermute mal Ackerhofsgasse, also Michaelisstraße, die Verlängerung Moritzstraße da hinten raus. Genau. Ja.
Das, was jetzt
das ist ein Altenheim,
ist, genau, war damals so ein riesengroßes, verlassenes Werksgelände eben mit diesem Kornspeicher hinten.
Ja, eigentlich eine coole Location.
Ja, ja, aber der war schon immer unzugänglich und hat sich auch eigentlich für nichts geeignet. Das waren eher die Nebengebäude und dieses frontale Gebäude, was zur Andreasstraße geht. Und da hat sich ab Ende der 90er so eine Feierkommune eingenistet. Also so haben die Leute das, die ich interviewt habe, selber genannt. Die haben da gewohnt, die haben da Musik produziert, aufgelegt, gefeiert, gekocht, Fußball gespielt, zusammengesessen, Partys organisiert, die nicht angemeldet waren.
Das wird ja dann jetzt so miterzählt, was du jetzt hier so nebenbei sagst. Das sagt ja so ein bisschen was aus. Es galt jetzt nicht nur für Erfurt, Thüringen, sondern es war ja bundesweit so, dass diese Kultur, nicht nur bei der Elektroszene, dass das eigentlich noch so, ich sag mal, so alles so Wild-West-Manier war, ne? Also es war alles möglich, man konnte alles besetzen, es gab viele Freiräume und es war noch nicht alles so durchgeregelt. Mhm. Ist der Eindruck richtig?
Genau, ja, ja. Das ist ja das, was sozusagen auch so ein bisschen diese Quintessenz aus dem Clemens-Meyer-Roman ist. Dass die 90er eben, spielt in Leipzig, dass die 90er eben wild und unreguliert waren und die Leute versucht haben, ihre Freiräume auszutesten und die Grenzen.
Soweit ein Gespräch, welches ich im September mit Andreas Kubica geführt habe über sein Projekt, über die Clubkultur. Das wird dann Ende des Jahres hoffentlich fertig sein, dieses Projekt. Er macht das für die Stadt Erfurt und dann kann man dann mit einer speziellen App zum Beispiel einen virtuellen Rundgang machen und kann die Orte nochmal besuchen, wo die Clubs gewesen sind und erfährt dann weitere Informationen oder kann dann auch mal in die Gespräche reinhören, die er geführt hat mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein bisschen jünger und ich würde in so eine Comicwelt hineinwachsen. Als ich in den 80er Jahren so 12, 13 war, gab es nicht viele Comics, da gab es die Mosaikhefte und das war's. Inzwischen hat sich das komplett geändert. Es gibt in Erfurt verschiedene Comicläden, es gibt eine eigene Comic-Kultur. Es gibt Menschen, die Spaß daran haben, in diese Fantasy-Welten einzutauchen und die sich regelmäßig treffen. Unter anderem beim Comic-Park, der in der ersten Jahreshälfte auf der Eger stattfindet. Und jetzt, Premiere im September, gab es auch das erste Mal den Fantasy-Park auf der Eger. Und das war natürlich insofern etwas Besonderes, weil es eine Premiere war, weil auch die Frage war, wie viele Menschen kommen. Es kamen viele Menschen. Am Ende waren es etwa 10.000 Comic-Begeisterte und Menschen, die sich natürlich auch gern verkleiden. Ich habe mich nicht verkleidet, habe aber trotzdem mal vorbeigeschaut und bin unter anderem auf einen Schmied getroffen. Wir hören mal rein.
Dank. Ja, die Resignation ist gut zurückgekommen.
Oh, muss ich aufpassen. Hallo, das ist ein Hinhörer. Radio Frei aus Erfurt. Entschuldigung, ich bin eben schon vorbeigeschlichen, aber ich habe Respekt vor der Arbeit des Schmieds. Du machst das häufiger, muss sagen, man muss ja schon bei den Begrifflichkeiten anfangen. Hallo erstmal.
Hallo.
Das hier, ist das so ein Amboss oder wie sagt man jetzt zu diesem?
Das? Und das hier ist von der Art her eine Feldesse, an sich das mobile Schmiedefeuer.
Also kann man sagen, also einmal muss es ja erstmal warm gemacht werden, das Material, das Metall. Und dann, wenn es warm ist, wie lange Zeit hast du dann, um das irgendwie hier auf dem Amboss zu formen und zurechtzuhämmern?
Hängt an sich davon ab, wie groß das Stück, was ich bearbeite, ist. An sich effektiv, bis es wieder kalt ist, bis es wieder aufhört mit Glühen, beziehungsweise bis es von der Glühfarbe ins Dunkelrote hergeht. Also das zum Beispiel wäre schon wieder kalt. Und bei solch kleinen Stücken hier sind das mitunter dann wirklich nur ein paar Sekunden, ein paar Schläge, die man hat. Bei größeren Sachen hat man dann schon ein bisschen mehr Zeit, aber ich mache erstmal als Aufwärmübung für heute ein paar kleine Sachen.
Und du führst das dann immer vor, wenn die Leute hier vorbeikommen?
Genau, ich mache da so an sich meine Sachen hier und erkläre so ein bisschen, wenn Leute Fragen haben und ja, führe das effektiv hier so vor, ja.
Wie gesagt, wenn ich in den Ellenbogen schön gehen will, dann kommst du vorne tiefer. Aber vorne darf der Arm natürlich dann nicht mitgehen,
Wird gar nicht groß stören, von Radio Frei aus Erfurt. Ja. Ich wollte mal kurz fragen, hier den Bogenschützen selber. Ja. Ja, hallo.
Hallo.
Ja, ich merke schon, du scheinst ja dich gut auszukennen mit Pfeil und Bogen. Ich vermute mal, du bist im Verein, machst das schon ein paar Jährchen.
Ja, ein bisschen. Also ich mache das ungefähr seit ich 7 bin. Nicht unbedingt in einem großen Verein. Das ist jetzt nur so ein gemeinschaftlicher Mittelalterverein. Wir haben halt auch unsere eigene Bogenbahn und ich mache das so ein bisschen hobbymäßig, weil ich interessiere mich halt einfach dafür und probiere auch da jedes Jahr ein paar neue Sachen aus. Aber mache auch gern sowas mit Leuten.
Wie kam das Interesse? Das muss ja, wenn du sagst mit 7, muss ja irgendwie so ein Funke übergesprungen sein.
Ja, der kam von meinem Bruder. Der ist schon seit vielen Jahren im Verein in Gera und hat mich da so ein bisschen rangeführt, weil er selbst auch schon Bogen geschossen hatte davor. Und seitdem hat es halt einfach Spaß gemacht und ganz viel ausprobiert, viel mit vielen Leuten da zusammengearbeitet, kann man sagen. Und ja, so ist das dann ein bisschen entstanden.
Muss man ein bisschen mir bei Begrifflichkeiten helfen. Also Pfeil und Bogen ist klar. Wo man das hinten reintut, wie heißt das? Köcher? Köcher?
Also der Köcher, ja. Der
Köcher.
Ja. Der Köcher, da kann man die Pfeile dann drin lagern. Also da gibt es dann auch verschiedene, die man Gürtel, Rücken, je nachdem.
Du hast ja auch einen Gürtel, einen schicken um. Da ist auch noch, was hast du da noch dran?
Da habe ich
eine Waffe noch, ein Schwert. Nee, was ist das? Messer?
Genau, das ist mein Dolch. Das ist nur jetzt zum Anschauen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein scharfer. Das ist nur aus Lab, heißt das Material. Das soll nur ein bisschen so anschaulich sein und ein bisschen in das alles hier reinpassen. So.
Muss man ja sagen, die Hörer sehen es ja nicht, dass du kostümiert bist als Bogenschütze. Was hast du noch an? Also, das ist ja so ein schöner Umhang mit Kapuze. Also, vielleicht kannst du es selber mal beschreiben. Bei mir fehlt die Begrifflichkeit. Ich kann nur Hose, Hemd und Umhang sagen.
Also, ich habe meine Stiefel an, meine schönen, habe meine Google gerade noch an. Mein Mantel leider gerade nicht dabei, weil Bogenschießen wäre da ein bisschen im Weg. Ein ganz normales Hemd und Hose. Also, ich bin hier noch relativ normal bekleidet im Gegensatz zu anderen.
Letzte Frage schon, du hast eben sehr gut angeleitet. Was würdest du sagen beim Bogenschießen? Also klar, man muss gut zielen können, ist klar, aber welche Fähigkeit muss man haben und wo? Also man merkt ja, wenn man das häufiger macht, wo tut es am meisten weh? Wahrscheinlich im Oberarm und in der Schulter.
Genau, also Bogenschießen besteht aus vielen Sachen. Erstmal geistig, also du musst halt immer drauf eingestellt sein, ein bisschen die ruhig bleiben. Du musst damit klarkommen, unter Druck zu sein. Kommt mit der Zeit auch. Körperlich ist es hauptsächlich die Schulter, natürlich auch die Arme, weil du musst ja die Sehne halten können. Und dann kommt es auch ein bisschen auf die Hände an, dass sich die Hornhaut drauf bildet. Aber sehr viel mehr gehört nicht dazu, sage ich mal.
Schön, ich habe noch einen Song für euch und dann geht's weiter. Hier, wo Game seid, schön, dass ihr da seid. Es ist wunderschön. Wer hätte das gedacht? Also, alles Gute ans Radio und an den Kickerkeller. Ich bin N13 und ich hoffe, wir haben dann eine schöne Party zusammen.
That's it. Hold on. Boom.
Baby.
Did I got. You make it? I well, I didn't make it, but I got us a song. You know, like our song that would just be for you and me. Because everybody's got songs, but they're lame, and they all share them. You know, it's disgusting. Not us. We have our own song. Do you want to listen to it? Thank you.
Team. Anthony, Team, vielen, vielen Dank.
Musik von Anne 13 war das und es war eine Aufnahme, die ist entstanden während unseres Radiogeburtstages Ende September. Ein Wochenende lang haben wir gefeiert zusammen mit dem Kickerkeller. Der Kickerkeller ist 20 Jahre alt geworden, direkt unter uns, also direkt auch unter mir ist der Kickerkeller und wir von Radio Frei sind 35 Jahre alt geworden und es gab ein Hochfest und da ist eben auch Anne 13 aufgetreten und ich habe mich auch mal so ein bisschen umgeschaut, umgehört, wie das so war. Beim Radiogeburtstag unter anderem gab es auch Improvisationstheater, es gab öffentliche Führungen und so klang das. Hier ein paar Eindrücke von Menschen, die begeistert vom Kickerkeller sind oder eben von Radio Frei.
Hallo, cool. Ich bin von Radio Frei.
Na klar, push. Ja, einfach rein.
Ja, danke.
Was hat euch hierher verschlagen?
Genau. Dass wir sehr lange nicht mehr im Kickerkeller waren und da trifft sich das doch wunderbar.
Wie lange wart ihr nicht im Kickerkeller?
Locker 10 Jahre.
Darf man ganz kurz stören?
Ja.
Weil heute so ein bisschen Abend der nostalgische Gefühle ist. Was verbindet ihr mit dem Kickerkeller?
Oh, Kickerkeller.
Im Kickerkeller. Also ziemlich coole Abende. Interessante Abende. Nette Leute auf jeden Fall. Und auch Leute in unserem Alter.
Was heißt in unserem Alter?
Ah ja, also keine 20-Jährigen.
Das ist sehr durchmischt. Es sind auch 20-Jährige da, sehr durchmischt.
Und die Musik ist immer toll. Also wenn wir hingehen zu den Sachen, die wir uns aussuchen, ist die Musik echt immer cool. Ja.
Sehr schön. Die Zusatz zur letzten Frage, nur falls ihr eine Verbindung habt. Radio Frei sitzt ja auch hier, feiert auch Geburtstag. Habt ihr eine Verbindung zu Radio Frei? Was verbindet ihr mit Radio Frei?
Ja, ich war in der Hörspielredaktion. Die hat sich irgendwann aufgelöst. Und ab und zu mache ich mit Andreas Sendung. Absolutely free. Ich bin die, die halt immer mit Vinyl auflegt, aber mit dem Plattenspieler nicht klarkommt. Die immer noch mal ein bisschen Hilfe braucht. Genau.
Wie bist du zu Radio Frei gekommen damals?
Gute Frage. Also wir wohnen in der Nähe, wo Radio Frei früher war. Und eigentlich erst durch Partys. Dann durch Anthony. Genau. Und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, ich mache gerne Hörspiele, da möchte ich gerne mitmachen, will ich mich auch engagieren. Ja.
Was ist das Coole am Kickerkeller?
Also ich war auch ehrlich gesagt mehr im alten Kickerkeller, deswegen beim neuen kann ich es dir nicht sagen. Aber im alten war es einfach die Atmosphäre.
Also der alte war in der Gotthardstraße damals, richtig proppevoll immer. Und die Atmosphäre, das müssen wir überschreiben, weil ich habe mich immer nicht getraut reinzugehen. Das ging ja wirklich in den Keller auch rein, so wie jetzt auch. Es war ziemlich stickig wahrscheinlich, oder?
Das war sehr stickig. Und an den Wänden liefen immer diese Uralt-Pornos. Ja.
Dankeschön. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Coversong im Gepäck. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch diesen Song. Er ist von einer sehr bekannten Band.
Thank you.
Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe vom Monatsrückblick für den Monat September hier bei Radio Frei. Mein Name ist Reinhard. Für Anregungen sind wir immer offen und Vorschläge schreibt uns an redaktion@radio-frei.de. Macht's gut!